Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Dieser Podcast ist was für Thriller-Fans. Und zwar speziell in der Kategorie Spionage-Thriller. Ein Anschlag, ein Nervengift und ein staatliches Labor, das dahinter stecken soll. Es geht um den russischen Ex-Doppelagenten Skripal und seine Tochter, die Anfang März Opfer eines Angriffs geworden sind. Für den Toxikologen und Chemiker Ralf Trapp. Da ist klar, dahinter, da muss ein staatliches Labor stecken.
Dazu braucht man Erfahrung, technische Kompetenz, entsprechende Schutzausrüstungen. Das ist eine Infrastruktur, die Sie einfach in jedem normalen Labor so nicht finden.
Das ist nicht die einzige Theorie, die Ralf Trapp heute hat, wie man in den Laboren jetzt das Nervengift Novichok analysiert. Das hört ihr gleich. Außerdem sprechen wir heute noch über einen anderen Stoff, der in großen Mengen gefährlich werden kann. Zucker. Die Verbraucherorganisation Foodwatch, die fordert eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. So eine Steuer, wie sie Frankreich schon hat und Großbritannien diese Woche bekommt. Wie steht eigentlich die Bundesregierung zu so einer Steuer? Und wie lebt sich's, wenn man komplett auf Zucker verzichtet? Das hört ihr auch gleich. Und wir sprechen über das Strafgesetzbuch Paragraph 219a. Heute kommen die Abtreibungsgegner bei uns zu Wort. Das alles gibt's jetzt für euch hier im Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es geht immer noch um die Frage, wer war es? Wer hat den Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter verübt? Großbritannien und Russland beschuldigen sich da wechselseitig. Immerhin haben sich beide Parteien heute getroffen zu einer Sondersitzung der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen, kurz OPCW, in Den Haag war das. Kann diese Organisation Klarheit im Skripal-Fall bringen? Wir fragen nach bei jemandem, der bei OPCW gearbeitet hat.
Ralf Trapp ist Chemiker und Toxikologe. Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen, OPCW, kennt er ziemlich gut, denn er hat sie in den 90ern mit aufgebaut und bis 2006 für sie gearbeitet. Heute arbeitet er als freier Berater zu Fragen der Abrüstung von chemischen Kampfstoffen.
Herr Trapp, dass Skripal und seine Tochter mit dem Nervengift Novichok angegriffen wurden, das gilt mittlerweile als sicher. Unklar ist aber immer noch, woher dieses Gift stammt. OPCW-Mitarbeiter haben deshalb Proben von dem Gift genommen. Was genau passiert da jetzt damit?
Na, die Proben sind weitergeleitet worden an designierte Labors der OVCW. Das ist ein Netzwerk von Labors, das aufgebaut worden ist über etliche Jahre. Es gibt sogar zwei davon, ein Netzwerk für Umweltproben, ein zweites Netzwerk für biologische Proben. Und soweit ich das verstehe, haben also die OPCW-Experten beide Arten von Proben in Großbritannien entnommen und die werden jetzt dort untersucht. Also sowohl Wischproben oder andere Proben, die in der Umwelt gefunden worden sind, als auch Blutproben, nehme ich mal an, von den Opfern, von den Skripals und auch von den Polizisten.
Wie vorsichtig muss man denn mit diesen Proben sein? Sind die denn noch hochgiftig?
Die können schon noch giftig sein und insoweit muss man die schon mit entsprechender Sorgfalt verpacken, transportieren. Es gibt gesonderte Transportbehälter dafür, die auch so konstruiert sind, dass also wenn da irgendwas zerbricht, nichts in die Umwelt geraten kann.
Wie kann man bei einem Nervengift überhaupt nachweisen, woher es kommt?
Ja, das ist das Problem. Sie können zunächst nur sagen, was das Gift war. Wenn Sie versuchen wollen, nachzuweisen, wo es herkommt, dann schauen Sie nicht auf das Gift selbst, sondern Sie schauen sich die Verunreinigungen an, die Sie mit dem Gift zusammengefunden haben. Die können dann entweder aus den Vorprodukten stammen, die können auch aus der Synthese, also aus dem chemischen Prozess der Herstellung dieses Kampfstoffes stammen und sie können auch stammen aus der taktischen Mischung, die man vorbereitet hat, um das Gift dann in der Praxis einzusetzen. Und all diese Dinge geben Ihnen Anhaltspunkte dafür, wie es gemacht worden ist, auch wer die technischen Fähigkeiten hatte, es zu tun. Und wenn Sie Referenzpunkte haben, also Proben zum Beispiel von entsprechenden Rohmaterialien oder von Rezepturen zur Synthese dieser Stoffe, dann können Sie auch das direkt zurückverfolgen auf das einzelne Labor, wo das gemacht worden ist.
Jetzt sagen Sie heute gegenüber der deutschen Presseagentur, das Gift muss aus einem Labor kommen, das Bestandteil eines staatlichen Programms ist. Woran machen Sie das fest?
Das mache ich zunächst mal daran fest, dass also über die Stoffe selbst relativ wenig in der Literatur publiziert worden ist. Es gibt ein paar Strukturen, aber man braucht schon erhebliche Erfahrungen und auch die entsprechende Infrastruktur, um dann solche Stoffe synthetisieren zu können, sie zu charakterisieren und entsprechend sicher zu handhaben. Und das Letzte ist der entscheidende Punkt mit, oder einer der entscheidenden Punkte, diese Stoffe, wenn man sie einmal im Labor herstellt, sind extrem giftig, da brauchen sie nur Milligrammmengen, um sich ernsthaft zu schädigen. Und dazu braucht man Erfahrung, technische Kompetenz, entsprechende Schutzausrüstungen. Das ist eine Infrastruktur, die Sie einfach in jedem normalen Labor so nicht finden.
Jetzt sagen Sie auch, in Frage kämen aber auch Einrichtungen, die zum Zweck des Schutzes mit solchen Substanzen gearbeitet hätten.
Der Unterschied ist der, dass Sie hier im Falle von Salisbury nicht nur die Chemikalie selbst hatten, sondern es war eine Waffe. Es war wirklich eine Methode, ein Prinzip, mit dem man es im Felde eingesetzt hat.
Woher weiß man das?
Ja, die Leute sind vergiftet worden und sie haben sich vergiftet, indem sie also offensichtlich nach dem, was wir bisher wissen, eine vergiftete Türklinke angefasst haben. Dazu muss man wissen, wie man das präpariert, was eine Art von entweder flüssiger oder Salbenpräparation oder ein Gel man herstellt, wie man das stabilisiert, wie man das transportiert und verpackt und so weiter. Da kommt eine ganze Kette von Anforderungen mit herein, die sie brauchen und die sie normalerweise, wenn sie Schutzforschung betreiben, eigentlich nicht untersuchen müssen.
Der russische Ex-Doppelagent Skripal und seine Tochter sind Anfang März in Salisbury Opfer eines Giftanschlags geworden. Die Ermittlungen gehen weiter. Informationen waren das von Chemiker und Toxikologe Ralf Trapp.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ganz Paderborn packt's nicht mehr, wirft genervt das Handtuch. Okay, nur zum Vergleich, Entschuldigung Paderborn, aber so viele schmeißen jährlich ihre Ausbildung hin. 146.000 Azubis, mehr als ein Viertel der Azubis hierzulande bricht die Ausbildung ab. Das soll in einem Entwurf zum kommenden Bundesbildungsbericht stehen, meldet heute zumindest die Süddeutsche Zeitung. Besonders stark ist die Quote im Sicherheitsgewerbe. Da bricht mehr als die Hälfte ab. 50,6% sind es dort. So viele Abbrecher gab es zuletzt in den 90ern. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich das heute mal näher angeschaut. Für uns, Pascal, warum sind die Abbruchzahlen gerade im Sicherheitsgewerbe so hoch?
Ja, also erstmal dazu, Sicherheitsgewerbe heißt hier vor allem diese Sicherheitsleute, die zum Beispiel Gebäude schützen, jetzt weniger die High-End-Elektronik-Tüftler mit Überwachungstechnik oder Informatiker. Naja, und bei diesen Unternehmen, da gibt es so ein schwarze Schafe, die gehen nicht gut mit ihren Azubis um, die schicken ihre Lehrlinge schon im ersten Ausbildungsjahr allein auf Patrouille oder in wochenlange Nachtdienste. Und das passt dann natürlich nicht ins duale System, sagt Silke Wollmann vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft BDSW.
Wenn das im Betrieb nicht anders machbar ist, dass jetzt eben auch der Auszubildende zum Beispiel in der Spätschicht oder in der Nachtschicht tätig ist und dann am nächsten Tag in die Berufsschule muss, ist das natürlich für keinen der Beteiligten eine gute Situation.
Ja. Schwieriges Zeitmanagement. Ähnliche Abbrecherquoten gibt es auch bei Köchen und Restaurantfachkräften. Die haben ja eben auch diese langen, stressigen Arbeitszeiten.
Gut, wenn ich als Azubi aber ordentlich bezahlt werde, dann ist es im Zweifel vielleicht mit den Arbeitszeiten gar nicht mehr so schlimm, oder?
Ja, der BDSW sagt in der Tat, das Geld spiele da nicht so sehr eine Rolle. Der Deutsche Gewerkschaftsbund aber hat mal gerechnet und sagt, da wo wenig gezahlt wird, brechen die meisten ab, weil das zum Beispiel in der Großstadt gar nicht mehr zum Leben reicht. Guckst dir zum Beispiel mal an, was Friseure bekommen im ersten Lehrjahr, durchschnittlich 400 Euro brutto pro Monat.
Unglaublich wenig. Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber, die meckern ja auch immer gerne über mangelnde Qualifikation bei den Newcomern. Ne? Rechtschreibung, Mathe, Sozialkompetenz, ist da denn was dran?
Ja, auch im Sicherheitsgewerbe sind die Qualifikationen oft zu niedrig und die Testergebnisse dann nachher in der Prüfung eher mau, sagt Silke Wollmann. Außerdem wolle mancher wohl eher so ein aufregendes Polizeileben haben.
Aber es sind eben auch so Tätigkeiten wie Objektschutz, wo man dann mit den Kollegen tagsüber ein Bürogebäude absichert oder so. Und das dann einfach nicht die Erwartung ist, die man hat, dann kann das wahrscheinlich auch einfach ein bisschen enttäuschend sein oder auch langweilig werden.
Also brechen dann auch einige Azubis wegen falscher Erwartungen an den Job frühzeitig ab. Die Grünen-Fraktion im Bundestag hat deshalb auch schon gefordert, wir brauchen vorher gute Berufsberatungen und zwar an allen Schulformen.
Was macht denn eigentlich die Sicherheitsbranche gegen diese hohen Abbrecherzahlen?
Ja, da gibt's in Hamburg ein neues Beispiel. In einem Monat startet da eine Exzellenzinitiative. Die widmet sich nämlich dem Problem, dass in der Sicherheitsbranche gar kein Meisterzwang herrscht. Das sagt Projektleiter Frank Schimmel dort in Hamburg. Und also vergibt der Verband dort Zertifikate an Unternehmen und die wiederum verpflichten sich dann.
Dass zum Beispiel während der Blockausbildung in der Berufsschule kein operativer Einsatz im Unternehmen erfolgen darf, dass die Ausbildungsmaterialien gestellt werden, dass er nach einer gewissen Karenzzeit einen Meister für Schutz und Sicherheit im Unternehmen hat, der für die Ausbildung verantwortlich ist.
Ja, ansonsten gibt es bald auch einen Ombudsmann an den Berufsschulen, der soll auch bei Problemen vermitteln.
Weil keine richtige Ausbildungsstruktur im Betrieb da ist, oder was?
Ja, genau, das ist auch manchmal das Problem. Gerade im Sicherheitsgewerbe ist es ja alles komplexer. Da hast du die Berufsschule, den Ausbildungsbetrieb und dann nochmal das Kundenunternehmen, das da vielleicht auch irgendwie blöd ist. Insgesamt ist es bei Ausbildungsbetrieben natürlich oft ein Problem, ne? Da sind im Betrieb Praktiker keine Didaktik-Genies, sag ich mal.
Jetzt mal weg vom Sicherheitsgewerbe. Wie kann man allgemein mehr Azubis denn halten? Hast du was rausgefunden?
Naja, die Große Koalition will ja ab 2020 eine Mindestvergütung für Azubis. Wie hoch die ist, muss natürlich dann noch beschlossen werden. Der DGB findet, mindestens 635 Euro brutto sollten das sein.
Gut, das gefällt vermutlich den Arbeitgebern nicht so.
Nee, die sagen natürlich, im Zweifelsfall springen dann Ausbildungsbetriebe ab, weil das zu teuer ist. Das ist ja der Grund im Augenblick. Schon jetzt springen immer mehr kleinere Firmen ab, die sich das nicht leisten können. Außerdem seien die Abbrecherquoten nicht so drastisch, hört man dann auch wieder. Viele wechselten nämlich nur die Branche, sodass diese kompletten Dropouts gar nicht so häufig seien.
Ein Viertel aller Azubis bricht ab in Deutschland, so viel wie zuletzt in den 90er Jahren. Besonders drastisch ist im Sicherheitsgewerbe. Aber, haben wir auch gerade schon gehört von Pascal Fischer, es gibt auch Ideen dagegen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Debatte, da ist ordentlich Dampf drin.
Es macht mich so unfassbar wütend, dass Schwangerschaftsabbruch im gleichen Gesetz geregelt ist wie Mord und Totschlag oder Raubüberfall. Also das zeigt einfach schon, wie mit diesem Thema umgegangen wird.
Sagt Laura Dornheim. Sie hat vor etwa 3 Jahren ihre Schwangerschaft abgebrochen und hat uns gestern davon sehr ausführlich, sehr ehrlich erzählt, wie gut, wie schlecht die Beratung in ihrem Fall ablief damals. Sie hatte Glück, an die richtigen Menschen geraten zu sein. Heute, da wollen wir mal eine ganz andere Seite bei diesem Thema uns anschauen, nämlich die, die vehement gegen Abtreibungen sind. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, du hast ja heute den Tag vertrieben mit diversen Gegnern von Abtreibung. Du hast gesprochen mit denen. Was sind denn ihre Hauptargumente?
Ich habe mit Alexandra Linder gesprochen, die betreibt die Seite abtreibung.de und organisiert auch diese sogenannten Märsche für das Leben. Und für sie ist die Abtreibung die Tötung eines Menschen und sie argumentiert, dass das Problem oft gar nicht das Kind ist.
Bei den meisten Frauen ist die Schwangerschaft nicht die Ursache des Problems. Die haben finanzielle Probleme, es sind Partnerschaftsprobleme, es sind Persönlichkeitsprobleme, es sind berufliche Probleme. Wenn jemand in einen Schwangerschaftskonflikt gerät, heißt es, der war schon vorher eigentlich meistens in einer schwierigen Lebenslage.
Sie findet deswegen, Abtreibung kann nie die richtige Lösung sein.
Sie sagt, es ist eine Tötung. Es gibt aber auch noch die Abtreibungsgegner, die bezeichnen eine Abtreibung als Mord, so explizit.
Ja,
ne?
Genau, da bin ich bei der Recherche vor allem auf diese Seite babycoast.de gestoßen. Der Betreiber Günther Ann, der bezeichnet Abtreibungen als Babycoast, abgeleitet von dem Wort Holocaust, und zeigt da so blutige Bilder von kleinen zerstückelten Wesen. Über seine Argumente konnte ich allerdings nicht mit ihm reden, denn er wollte mir kein Interview geben.
Also auch da merken wir wieder, gerade was Sprache angeht, das haben wir auch gestern ja festgestellt, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das ist auch ganz schön tendenziös, welche Wortwahl man dann so wählt und hat. Lass uns über diesen Paragraphen 219a reden, das Werbeverbot für Abtreibung. Ich nehme mal an, Abtreibungsgegner befürworten das Gesetz vor allem wegen, wenn sie generell gegen Abtreibung sind.
Ja genau, die Argumentation ist da aber ganz ähnlich wie bei CDU und CSU. Jemand, der eine Abtreibung selbst vornehmen darf, der könnte finanzielles Interesse daran haben, über diese Abtreibung auch Informationen zur Verfügung zu stellen. Außerdem glaubt Alexandra Linder da zum Beispiel, dass Christina Hähnel, die Ärztin, die da jetzt verurteilt wurde, noch andere Ziele hat.
Jemand, der Abtreibungen durchführt, darf dafür nicht werben, auch weil es keine normale Dienstleistung ist. Und das ist das, was Frau Hähnel eben wissentlich und willentlich macht und deswegen absichtlich gegen ein Gesetz verstößt. Und es ist natürlich klar, da geht es gar nicht um den Paragraph 219a, sondern das Ziel ist es natürlich, Abtreibung komplett zu legalisieren, das heißt das ganze 218-Paket abzuschaffen.
Das würde ihrer Ansicht nach gegen die Rechte der ungeborenen Kinder verstoßen.
Da argumentiert sie ja unter anderem auch wegen des finanziellen Vorteils. Ne? Genau. In der Debatte geht es ja auch in erster Linie um den Unterschied zwischen Werbung und Information. Was ist was? Wie sehen Abtreibungsgegner diese Differenzierung?
Also für Paul Kallen von dem Verein Ärzte für das Leben ist diese aktuelle Situation nicht problematisch. Der sagt, die Frauen, die kämen auch so an die Infos.
Es gibt kein Informationsdefizit. Wenn Sie Abtreibungsarzt in Google eingibt, dann wird das von sich aus, wird die Suche vervollständigt. Die Beratungsstellen haben Listen von Ärzten in der Region, die das durchführen. Es ist ein dichtes Netz, mehrere tausend Beratungsstellen in Deutschland auch. leider aus unserer Sicht ein dichtes Netz von Kollegen, die bereit sind, Abtreibungen durchzuführen, sodass überhaupt weder von einem fehlenden Zugang noch von einem fehlenden Information die Rede sein kann.
Dagegen stehen dann eben halt die Erfahrungsberichte von Frauen, die sagen, das war ein Spießrutenlauf und es war total schwer, an diese ganzen Infos ranzukommen.
Also wir halten fest, die Debatte um das Thema Abtreibung und den Paragraphen 219a, die wird sehr, sehr emotional geführt. Ilga Knigge-Wades hat euch die Argumente von Abtreibungsgegnern vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, eine Cola ist genauso gesundheitsschädlich wie eine Zigarette. Das sagt heute die Verbraucherorganisation Foodwatch und deswegen sitzt auf dem Cover des Coca-Cola-Reports, den Foodwatch heute vorgestellt hat, auch ein Cowboy mit Hut, wie in der Marlboro-Werbung, nur eben nicht mit der Fluppe in der Hand, sondern mit einer Cola-Flasche. Ja, da geht es in erster Linie in diesem Bericht um die Werbung und dass viel zu viele Kinder von Cola beeinflusst werden. Bei der Pressekonferenz heute hat Foodwatch aber auch nochmal unterstrichen, dass die Bundesregierung doch bitteschön eine Steuer für überzuckerte Getränke einführen soll. Wie sehen das eigentlich die Parteien in Berlin? Sprechen wir mit Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich, Panayotis.
Hallo, Thilo.
Großbritannien führt am Freitag diese Zuckersteuer ein. Frankreich hat sie schon. Ist sowas auch in Deutschland geplant?
Vorerst nicht. So eine Steuer müsste auch mit dem Finanzministerium zum Beispiel abgesprochen werden. Und die Lust da scheint nicht die größte zu sein, hat man heute bei der Regierungspressekonferenz gesehen. Also es ist nichts in die Richtung geplant. Das hat heute auch nochmal die zuständige Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft gesagt, Julia Klöckner. Auf Twitter hat sie in einer Videobotschaft Folgendes gesagt.
Einfach eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke zu erheben und dann ist das Fehlernährungsproblem in Deutschland gelöst. Verlockend, aber die Praxis tut der Theorie nicht immer diesen Gefallen. Mir ist wichtig, dass wir zum einen die Ernährungsbildung viel mehr verstärken, dass wir bei den Bürgern, Verbrauchern sensibilisieren, was ein guter, ausgewogener Lebensstil ist.
Ja, Essen und Trinken soll schmecken, sagt sie. Mir ist aber tatsächlich da nicht so ganz klar, was sie mit dem guten und ausgewogenen Lebensstil meint. Mhm. Da bleibt sie relativ unkonkret.
Mhm. Aber man hört so ein bisschen raus, ihr geht's um Aufklärung, ihr geht's um Bildung, um so ein Bewusstsein, das womöglich geschaffen werden soll. Was möchte denn unsere Ernährungsministerin und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner noch tun, damit wir uns gesünder ernähren?
Sie will eine klarere Kennzeichnung bei Lebensmitteln. Sie will verwirrende und verbrauchertäuschende, sagt sie, Kennzeichnungen verbessern. Sie gibt zu, ja, manche Angaben zu Portions- und Verzehrgrößen hätten wenig mit der Lebensrealität zu tun. Und bei dem Ganzen betont sie auch nochmal die Reduktionsstrategie, die will sie auf den Weg bringen, um Zucker, Salz und Fette, um den ganzen Gesamtkaloriengehalt zu reduzieren. Sie will gemeinsam mit der Branche, mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern reden und mit dem Handel will sie reden. Aber so viel Konkretes hört man da tatsächlich nicht von Frau Klöckner.
Wird es denn ein bisschen konkreter, wenn wir in die Opposition schauen? Gibt es denn da Pläne in Richtung Zuckersteuer?
Wenn man sich die Zuckersteuer anschaut, also die Linke sagt, das ist vollkommener Quatsch, die löst nicht das Problem zum Beispiel von Diabetes und die Linke, die fordert, dass Zucker, Salz und Fett auf der Vorderseite direkt frontal auf den Verpackungen markiert werden sollen. Die FDP lehnt eine Steuer wie in Großbritannien auch ab, fordert eine transparente Kennzeichnung, ist aber gegen eine sogenannte Ampel. Und ich habe noch mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, gesprochen. Der ist auch gegen eine Steuer. Also die Opposition ist da sich fast einig. Er sagte aber, wir brauchen unbedingt eine Ampelkennzeichnung. Das ist ja eine Forderung der Grünen, die ja schon seit Jahren besteht.
Macht auf die Chipstüten, auf die Getränkepackung einfache Signale und sagt, hier ist viel Zucker drin, hier ist viel Fett drin, hier ist viel Salz drin. Und diesen einfachen Weg, den sollen wir gehen. Meine Sorge ist also, wenn Sie so wollen, eine politische, dass man jetzt über die Steuerdebatte, und Sie wissen, wie kompliziert und wie beliebt Steuerdebatten sind, den einfachen Weg, das, was man jetzt tun kann, nicht geht.
Ja, und er hat nochmal hinzugefügt, dass was diese Ernährungsbildungsmaßnahmen, also das Aufklären angeht, das sieht er auch kritisch.
Die Gespräche, die sie führen will zur Verbraucherberatung, das ist doch Politik-Kauderwelsch für wieder nichts tun. Am Ende kommen dabei irgendwelche Broschüren für Grundschulen bei raus, die kein Mensch liest, die weggeworfen werden. Und dann hat die Getränke- oder die Chipstütenindustrie genau ihr Ziel erreicht, es ist wieder nichts passiert.
Ja, so der Grünen-Politiker Robert Habeck, der Bundesvorsitzende der Grünen zu dem Vorhaben der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner.
Eine Steuer für zu viel Zucker in Getränken. Die Verbraucherorganisation Foodwatch, die drängt darauf und die Parteien in Berlin, die diskutieren über Sinn und Unsinn, wir haben es gerade gehört, über so eine Herstellerabgabe. Freitag, da führt Großbritannien so eine Zuckersteuer ein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bundesregierung setzt auf Bildung und Aufklärung in Sachen Zucker. In Lebensmittel haben wir gerade gehört, eine Zuckersteuer sieht sie erstmal nicht, so wie sie in Frankreich schon praktiziert wird oder am Freitag auch in Großbritannien kommt. Vielleicht bringt sie aber was in dieser ganzen Debatte, wenn wir mal im Kleinen schon nachhelfen und drauf schauen. Zuckerfasten. Nicht nur Süßigkeiten fasten, sondern gleich ganz komplett auf Zucker verzichten. Wir haben mit Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler jemand im Team, die das macht. Zuckerfasten, ja. Seit 2005 macht sie das. Einmal im Jahr für 40 Tage. Das alles hat einen Grund.
Mein Name ist Rebecca und ich bin zuckersüchtig. Es ist schon ein paar Jahre her. Ich schaufelte gerade mit einem Suppenlöffel Kakaopulver in mich rein. Pur. Fast wäre ich daran erstickt. Am nächsten Tag habe ich meiner Kollegin Paula ein Snickers aus ihrer Schublade geklaut und wie ein Anfänger die Verpackung in meinen eigenen Mülleimer geschmissen. Das war der absolute Tiefpunkt. Ich wusste, so kann es nicht weitergehen. Ich muss Schluss machen. Schluss mit Zucker.
Ich bin Maike Ehrlichmann. Ich habe Ökotrophologie studiert mit dem Schwerpunkt Ernährungswissenschaft. Ich finde es eine großartige Entscheidung, das mal eine Weile zu machen. Dann weiß man wieder, was man wirklich will.
Okay. Eine Weile also. 40 Tage Zuckerfasten gegen meine Abhängigkeit. 7.30 Uhr, Frühstück. Früh am Morgen schon so große Probleme. Orangensaft? Nope. Schokomüsli? Kaffee mit Milch und Zucker? Nein. Honig auf gar keinen Fall. Und klar, die Marmelade brauche ich gar nicht erst aus dem Kühlschrank holen.
Wenn jetzt ein Steinzeitmensch die Gelegenheit hatte, mal Honig oder süße Beeren zu verspeisen, dann ist es in einer Umgebung mit relativer Nahrungsknappheit eben ziemlich klug, davon möglichst viel zu essen.
Ha! Meine Gene sind also schuld. Evolutionspsychologe Daniel Ehlebracht bestätigt es mir.
Man muss sehen, dass die Versorgung mit Energie für alle unsere menschlichen und tierischen Vorfahren ein täglich wiederkehrendes Problem ist.
Ich kämpfe hier also gegen meine jahrtausendalte genetische Veranlagung an. Quasi gegen das, was dafür gesorgt hat, dass meine Vorfahren überlebt haben. Ich verdanke meine Existenz gewissermaßen der menschlichen Vorliebe für Zucker. Süß, also nicht bitter, bedeutet auch nicht giftig. Doch genau das, was Steinzeit-Uroma und Steinzeit-Uropa am Leben gehalten hat, sorgt jetzt bei ihrer Nachfahren, also mir, einfach nur für sonderbares Verhalten, für Muffintop, für Diabetes und eine ganze Reihe anderer unschöner Krankheiten, die mir drohen könnten, wenn das so weitergeht. 10.30 Uhr, das ist normalerweise die Zeit für einen Müsli-Riegel. Aber jetzt muss es auch mal ein Apfel tun. Aber Moment, Fructose, das ist ja auch Zucker. Wer es besser machen will, dem rät Maike Ehrlichmann zur Geschmacksrichtung bitter. Bitter befriedigt nämlich auch das Verlangen nach süß. Und so ein Radicchio oder ein Chicorée ist auch wesentlich gesünder. Vormittags allerdings auch wesentlich gewöhnungsbedürftiger. 13.30 Uhr, Mittagessen in der Kantine. Auf meine Frage hin, ob da Zucker drin ist, wird mit den Achseln gezuckt. Also Salat. Und Dressing ganz puristisch. Essig und Öl. Wer auf Zucker verzichtet, der muss eigentlich selbst kochen. Doch bevor ich Abendessen koche, muss ich erstmal das typische 16 Uhr Zuckertief überleben. Irgendwie am Leben bleiben. Ich habe ja gedacht, der Zuckerentzug ist psychologisch. Aber Kollegen knistern mit Kram aus dem Snackautomaten. Mein Magen verknotet sich, meine Hände werden ganz zittrig und mein Auge zuckt. Spätestens jetzt ist er da, der kalte Entzug, volle Breitseite. Mir fehlt doch was.
Aus körperlicher Sicht nicht, das fehlt einem ja nicht. Was ganz oft hilft an dieser Stelle, wenn man denkt, Alter, ich brauche jetzt unbedingt Energie, ist einmal aufstehen, Treppen runterrennen, Treppen wieder hochrennen. Und dann merkt man, ob man tatsächlich nur ein bisschen Sauerstoff braucht.
Wer viel am Schreibtisch sitzt, verwechselt tatsächlich Hunger mit Sauerstoffmangel. 18.30 Uhr Abendessen. Dafür muss ich erstmal einkaufen und das dauert. Denn plötzlich teilt sich der Supermarkt in zwei Kategorien ein, gut und böse. 70% der Lebensmittel sind böse, die meisten davon sehr, sehr böse. Brot, Brotaufstriche, einfach mal alles aus der Tiefkühltruhe, Milchspeisen, Säfte, ja sogar salzige Chips, alles Zucker. Die ersten zwei Wochen waren hart. Aber dann? Schon nach wenigen Tagen habe ich tatsächlich mehr Energie. Und mein Mund fühlt sich sauberer an. Und viele Lebensmittel schmecken auf einmal besser, intensiver.
Spannend, ne? Man kann sich also eigentlich selber regulieren. Man muss sich gar keine Sachen auferlegen, sondern nur einmal reinigen und dann entscheidet der Appetit wieder von alleine.
Am Ende der 40 Tage hat schon ein kleines bisschen süß, sehr süß geschmeckt. Ich habe nie wieder ein Snickers geklaut. Meine Droge ist dunkle Schokolade. Die schmeckt jetzt auch ein bisschen süß. Und ein bisschen süß, das reicht vollkommen.
Zuckerfasten. Deutschlandfunk Nova Reporterin Rebecca Endler. Die macht das einmal im Jahr für 40 Tage und es geht ihr dabei besser. Sie schmeckt viel, viel besser danach.
Deutschlandfunk Nova Update.
Seit 2011 ist Bürgerkrieg in Syrien und es hat schon etliche Versuche gegeben, ihn zu beenden. Bisher waren alle erfolglos. Heute, da gab es einen neuen Anlauf in der türkischen Hauptstadt Ankara. Da haben sich die Präsidenten von Russland, der Türkei und dem Iran getroffen. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion. Ist denn dabei was rumgekommen?
Ehrlich gesagt, wenig Greifbares, aber es gibt zumindest eine gemeinsame Erklärung. Alle drei beteuern darin, dass sie sich stärker bemühen wollen, die Kämpfe in Syrien schnell zu beenden. Russland, die Türkei und der Iran sind sich auch darin einig, dass die humanitären Hilfen in Syrien aufgestockt werden müssen. Sie riefen die internationale Gemeinschaft auf, ihre Unterstützung auszuweiten. Und dieser Appell, der richtete sich vor allem an die Vereinten Nationen. Außerdem wollen die drei Präsidenten syrische Zivilisten in den sogenannten Deeskalationszonen besser schützen. Da soll es keine Kämpfe mehr geben und keine Luftangriffe, dafür aber freien Zugang für Helfer. Das klingt erstmal gut, ist aber in der Vergangenheit leider immer wieder schiefgegangen. Und so wirklich gesagt, wie sie das dieses Mal hinbekommen wollen, das haben die drei auch nicht.
Gab es denn wirklich gar nichts Konkretes da heute?
Naja, doch, so ein paar handfestere Vorstöße gab es dann doch. Was, das hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gesagt.
Wir wollen für die Kranken und Verletzten aus Ost-Ghuta bei Tal Abyad ein Lazarett gründen und Bäckereien bauen, die die Region mit frischem Brot versorgen sollen. Aber was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist ein Angebot, nämlich den Bau von Wohnhäusern für die obdachlosen Menschen in den sicheren Zonen.
Erdogan hat sich generell ziemlich optimistisch gezeigt, dass Syrien auf einem guten Weg ist, auch wenn die Aufgaben schwierig seien.
Sind denn da heute in Ankara auch die unterschiedlichen Interessen der Länder deutlich geworden? Immerhin stehen die ja im Konflikt auf unterschiedlichen Seiten, ne?
Ja, stimmt. Russland und der Iran unterstützen ja den syrischen Machthaber Bashar al-Assad und die Türkei dagegen die Opposition. Aber alle haben heute versucht, Einigkeit zu demonstrieren. Hier und da klangen dann aber doch auch mal Unterschiede durch. Erdogan zum Beispiel ist weiter entschlossen, nicht nur gegen die Terrormiliz IS vorzugehen, sondern auch gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien. Die stuft das Land ja als Terrororganisation ein. Und der iranische Präsident Hassan Rouhani sieht das Vorgehen skeptisch und ist dafür, dass die Türkei die besetzte nordsyrische Kurdenregion Afrin an die syrische Armee übergibt und sich aus dem Land zurückzieht.
Okay, aber wir halten fest, wenig Konkretes heute. Wie geht's jetzt weiter in Syrien?
Ja, also so richtig klar ist das nicht, vor allem auch, weil US-Präsident Donald Trump ja angekündigt hatte, den Militäreinsatz in Syrien schon bald zu beenden. Das Weiße Haus, das hat heute mitgeteilt, noch sei die Terrormiliz IS nicht ganz besiegt, der Einsatz nähere sich aber rasch dem Ende. Ja, und was der US-Truppenabzug in Syrien dann genau bedeutet, ist offen.
Und die drei, die sich heute getroffen haben, Russland, Türkei und Iran, wie wollen die weiter vorgehen?
Ja, also diese Dreier-Kombo, die trifft sich kommenden Monat das nächste Mal. Das genaue Datum, das steht aber noch nicht fest. Das Auswärtige Amt in Berlin sieht diese Treffen allerdings skeptisch. Bisher sei man immer nur enttäuscht worden, wenn man auf Lösungsansätze dieser Länder vertraut habe. Die Bundesregierung setzt stattdessen auf die Vereinten Nationen, denn parallel zu dem Treffen der Dreiergruppe gibt es ja auch noch die Friedensverhandlungen in Genf, die ja von der UNO organisiert werden.
Die Suche nach einer Friedenslösung in Syrien, sie geht weiter. Auch ein Treffen zwischen den Präsidenten der Türkei, dem Iran und von Russland hat heute nichts wirklich Greifbares gebracht. Informationen dazu waren das von Amelie Fröhlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.